Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Zukunft. Mein heutiger Gast ist Christian Dohm-Griesenbach. Er ist Leiter KI und Digitalisierung bei Mediclean, einem der größten Rehabilitationsträger in Deutschland. Und wir diskutieren darüber, wie KI die Reha verändert und was sich noch bewegen muss in Deutschland, damit das Ganze noch etwas schneller passiert. Viel Spaß bei dieser Folge und bis bald. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Diagnose Zukunft. Heute habe ich Christian Dohm-Griesenbach bei mir, Leiter KI und Digitalisierung bei den Mediclean-Kliniken. Christian, ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch. Hi Max.
Als ich dein LinkedIn-Profil angeschaut habe, habe ich gesehen, du hast schon ganz viele verschiedene Stationen durchlaufen. Wie kommt man dazu, sich mit KI und Digitalisierung dann schlussendlich in der Reha zu beschäftigen?
Ja, in der Tat. Also man bringt es nicht sofort, glaube ich, zusammen, das Thema KI und Reha. Das eine wirkt so eher ein bisschen staubtrocken und das andere ist dann der geilste Scheiß. Also insofern, ich komme selber ursprünglich aus der Verwaltungslaufbahn. Ich habe also eher so auf der staubtrockenen Seite gelernt. Habe dann eine ganze Reihe von gesundheitspolitischen Stationen in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn hinter mir. Und dann war ich tatsächlich auf der Software-Seite. Und da gab es aber noch keine KI. Ich kann mich erinnern, unser Atos-CEO stellte sich irgendwann auf die Bühne und sagte, übrigens, da gibt es sowas wie ChatGPT. Wir werden jetzt komplett einfach demnächst nicht mehr so Software machen wie bisher. Und ja, 2 Jahre später war ich plötzlich selber dann in der Rolle in einem der größten Gesundheitskonzerne in Deutschland, genau mit diesem Thema.
Wie kann man sich denn deinen Alltag vorstellen als Leiter KI und Digitalisierung?
Also wir haben unglaublich viel Nachholbedarf, gerade auch erstmal in Bezug auf die Hausaufgaben, die gemacht werden müssen. Also die Basis von klinischen Informationssystemen angefangen über Apps, die ein Stück weit ja auch dann die Zukunft bringen sollen. Also ob es da jetzt um Patientenportale geht oder ähnliches. Da geht es ganz viel um erstmal Basishausaufgaben machen. Ich würde mal sagen, das ist 50% meiner Zeit, die ich damit zubringe. Und alles, was dann on top geht, ist auch ein Stück weit Diplomat zu sein, Dolmetscher zu sein, Informationen von A nach B zu bringen über Themen, die neu in den Markt kommen. Ich meine, ihr seid ein bestes Beispiel dafür, wie sich auch plötzlich Unternehmen ja auch neu erfinden müssen. Und insofern ist es, glaube ich, ein permanenter 50% also der Zeit auch dann immer wieder neue Innovationen mitzubringen. Das heißt, neben der Basisarbeit ist es die Übersetzungsarbeit zwischen den Kliniken, zwischen den Lieferanten, zwischen den Partnern, mit denen man ja Projekte gemeinsam stemmen will. Und letztlich auch zwischen den Kliniken in der Fläche. Ich komme gerade aus einer Klinik ganz am anderen Ende von Deutschland sozusagen, ja, wo wir einfach auch die Nähe dann in die Zentrale gar nicht haben, wo also auch einfach eine Überbrückungshilfe, sag ich mal, aus den Kliniken hinein in die Zentrale und umgekehrt in meiner Rolle liegt. Also ich glaube, es ist ein sehr bunter, sehr vielfältiger, vielschichtiger Job.
Die meisten Gespräche, die ich hier bisher geführt habe, die kommen eher entweder aus dem Akutkrankenhausbereich oder aus der Pflege. Wo siehst du denn die großen Potenziale derzeit in der Reha? Sind das auch so die offensichtlich niedrig hängenden Früchte sozusagen wie Dokumentationsautomatisierung oder wo siehst du die ersten großen Use Cases?
Ich denke, viele Use Cases sind im Akutsetting nicht großartig anders als in der Reha. Also wenn wir uns anschauen, wie klinische Abläufe sind, dann ist es im Wesentlichen der Aufnahme, der Behandlungs- und der Entlassungsprozess. Ich meine, ihr seid ja nun an der einen Stelle wirklich dann sehr stark gefordert. Da sehe ich jetzt keine großen Unterschiede. Ich sehe aber sehr große Haltungsunterschiede. Also wir wissen ja auch, dass Deutschland mit der Reha eine der autarken Institutionen hat. Also wir haben bundesweit, keine Ahnung, hier eine riesige Branche, die wirklich im Grunde genommen nach Innovationen ruft. Man muss sich nur in die Kliniken begeben, dann sieht man mal, was da quasi auch an Use Cases möglich ist. Weil ich glaube, dass es ganz stark darum geht, auch aufzuholen mit dem ambulanten Setting, wo ja moderne Features absolut gang und gäbe sind in einer Arztpraxis. jetzt nicht unbedingt bei meiner türkischen Hausärztin, bei der ich ganz froh bin, dass sie nicht sehr besonders digital ist, weil ich mich da in sehr guter Hand empfinde. Aber gleichzeitig hast du halt wirklich in den Kliniken, in den Reha-Kliniken einen unglaublichen Nachholbedarf. Und da ist es mir schon manchmal so, als ob ich da mit sozusagen einer Bazooka durch die eigenen Einrichtungen laufe und denen sage, hör mal, wir fangen jetzt A, B, C, D, E an. Also gleichzeitig alle Projekte aufreißen, was geht. Mit wirklich spektakulärer KI, die wir auch aus anderen Branchen holen. Heute zum Beispiel einen Termin gehabt mit einem Anbieter aus Aachen, der ist eine RWTH-Ausgründung. Die machen im logistischen Bereich echtzeitoptimierte Ressourcensteuerung. Die ziehen wir dann quasi in die Reha, in die Therapieplanung, wo dann Patientinnen und Patienten, wenn sie ausfallen, dann unmittelbar sozusagen schon Ersatz geplant sind, sage ich mal. Also solche Sachen zu tun, da muss man einfach schauen, wo sind da die besonderen Bedarfe in der Reha. Aber ich glaube, da ist ganz, ganz viel Nachholbedarf. Und in der Struktur ist es dann aus meiner Sicht gar nicht mehr so großartig unterschiedlich zur Akutklinik. Die Haltungsfrage der Bereitschaft, bei eben nicht 10% oder 30% der Erneuerung zu starten, sondern vielleicht echt bei teilweise 0%, ist halt schon enorm.
Du hattest gerade gesagt, dass eine riesige Branche ist, die da so hinter diesem Begriff Reha versteckt ist. Wir haben, glaube ich, knapp über 1000 Reha-Kliniken stationär in Deutschland, ne?
Je nachdem, wie du zählst, ja.
Ja. Und ich finde, das ist eigentlich, wenn man sich das mal vor Augen führt, im Akutbereich haben wir zwar offiziell irgendwie so knapp 1800, aber ab Nummer 1200 wird es doch sehr klein und geht in so einen Longtail von weniger als 100 Betten über.
Ja.
Also eigentlich kann man sagen, haben wir auch nur 1200 richtige Krankenhäuser in Deutschland. Mhm. Und das führt nochmal vor Augen, finde ich, wie groß eigentlich dieser Reha-Bereich doch ist.
Mhm. Und auch von dem Impact her, ne? Also ich meine, in einem gesunden gesellschaftlichen Miteinander geht es ja genau darum, die Menschen, die denn eben aus dem Akutsetting raus sind, eine langfristige Wiedereingliederungsperspektive bieten zu können, in gesundheitlicher Hinsicht nicht nur, sondern auch eigentlich was gesamte Teilhabe anbelangt. Und deshalb ist es letztlich nicht nur der quantitative Impact, den du nennst, und die Anzahl der Beschäftigten, die in diesem Metier unterwegs ist, sondern auch vor allen Dingen der nachhaltige Aspekt, dass es dich quasi zurückführt in deine eigene Lebenswelt. Ja, das heißt, dann gerade so Brückenprojekte, wie wir sie machen, wo es um Telereha geht, wo du dann wirklich im Grunde genommen das ja mit in deinen Lebensalltagskontext wieder mit zurücknimmst. Das ist schon beeindruckend. Und was ich halt auch beeindruckend finde, ist, dass du Therapeutinnen und Therapeuten hast, die wirklich sich ja ganz bewusst für diese Tätigkeit entschieden haben. Die könnten auch beim Aldi an der Kasse sitzen oder ganz was anderes machen. Nein, die haben sich nicht aus ökonomischen Gründen entschieden, diesen Weg zu gehen. Und da finde ich, ist es mega respektabel, wenn man denen jetzt auch die Perspektive aufzeigt, mit modernen neuen Tools auch echt unter die Arme zu greifen, dass sie ihren Job besser machen können, noch besser machen können.
Ja.
Und das ist meine Herausforderung, der ich mich so gerne stelle.
Was sind denn so die offensichtlichen KI-Projekte, an denen ihr gerade arbeitet und wo du sagen würdest, das sind eigentlich das, was sich jetzt Reha-Anbieter in der Breite auch anschauen werden in den nächsten Jahren?
Ja, wir arbeiten ja auf mehreren Ebenen. Wir arbeiten ganz bewusst an den klinischen Prozessthemen besonders intensiv. Ich selber komme ja aus einem ganz anderen sozusagen Software-Branchenumfeld, aus dem Workforce-Management-Bereich jetzt zu Mediclean, wo es um Personaldispositionen geht, wo es um PPUGV, PPR 2.0-Abbildungen geht, also diese ganzen Ps, die sich hier in Berlin die Politik überlegt hat, die man auch nicht ganz, glaube ich, manchmal für ernst oder für voll nehmen muss, diese ganzen Ps. Und daher ist da natürlich auf der einen Seite ganz viel möglich in administrativen Prozessen, aber wir konzentrieren uns wirklich auf die klinischen Prozesse. Wir gucken darauf, dass zum Beispiel eben im Aufnahmeprozess der Datensatz nicht nur da ist, sondern dass er vollständig und evidenzbasiert da ist. Das machen wir halt mit einem Unternehmen jetzt hier auch aus Berlin, wo wir das dann auch in die Fläche tragen. Natürlich ist das KZG an der Stelle ein Booster. Jetzt fragt sich, warum das KZG im Reha-Kontext. Der Punkt ist, wir haben auch sogenannte Mischkliniken, die bieten sowohl Reha als auch Akut an. Und daher sind das natürlich dann auch wieder die Trigger oder Treiber, wie das KHVVG, das KHZG, die uns dann da auch mal neue Ausprobierungsmöglichkeiten geben. Und damit fangen wir an. Also wir führen das dann über den einzelnen klinischen Prozess hinaus mit der Integration ins KISS. Also das, was worauf ich auf jeden Fall ganz besonders achte, dass wir keine neuen Use Cases als Standalone-Lösungen machen, sondern wirklich den klinischen Behandlungspfad entlang. Und da ist es halt so, dass wir mit diesem Anbieter hier aus Berlin, kann man auch ruhig sagen, Aomics, auch sehr intensiv dran sind um dann daraus dann weitere Use Cases abzuleiten, etwa dann für die weiteren Prozesse, die dann anstehen, auch in die Abrechnung hinein. Aber Fokus ist der Patient und der klinische Prozess. Und darüber hinaus, aber auch ganz praktisch, haben wir mit unserer eigenen Reha Research, also einer eigenen Forschungseinheit, ganz, glaube ich, großartige Projekte mit der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, wo es darum geht, auch Exoskelette dann also zu produzieren, die dann den direkten Impact beim Patienten haben. Und ich finde also, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ja.
Das hört sich super spannend an. Letzteres hatte ich schon fast so ein kleines Ironman-Feeling. Ja.
Ich weiß nicht, ob du Ironman schon mal dann auf Hawaii gemacht hast. Ich bin nur beim Marathon dabei. Aber, ja, das
ich dachte jetzt eher an den Film.
Nein, ich habe schon verstanden, was du meinst. Also der Punkt ist, wir haben hier natürlich riesige Potenziale, auch was gerade den Einzelbehandlungsprozess anbelangt. Ja, aber ich glaube, wir müssen erstmal anfangen, die Systeme so hinzukriegen, ich sagte es ja eingangs, Basisstrukturen schaffen.
Ja.
Und ob dann daraus Robocop oder Iron Man oder vielleicht auch manchmal der Terminator entsteht, ist halt jetzt die Frage. Ne? Also bis dahin ist es noch ein weiter Weg, glaube ich.
Du hast gerade schon so ein paar ganz spannende Sachen angesprochen. KISS, Basisstrukturen. Wie ist denn da aus deiner Sicht so ein bisschen der Stand in der Reha? Habt ihr die gleichen Interoperabilitätsherausforderungen und Co., die wir auch aus dem Akutkrankenhaus-KISS-Umfeld kennen?
Ich würde sagen, dadurch, dass die Anbieter ja gezwungen sind, sich im Akutumfeld damit auseinanderzusetzen, beginnen wir nicht bei Null. Aber es kommt am Ende des Tages nicht darauf an, ob diese technologischen Schnittstellen existieren, sondern ob die Anbieter imstande sind, untereinander die Daten auszutauschen. Und da geht es ums Mapping. Das heißt, wenn ich einen Anbieter A und einen Anbieter B als Kunde C sozusagen zusammenbringe, dann ist nicht nur die Schnittstelle als Technologie herzurichten, sondern es muss auch sichergestellt sein, dass die Daten von A nach B fließen können. Und da tun sich aus meiner Sicht Softwareanbieter sehr schwer mit, weil sie gar nicht in der Denke der anderen Seite unterwegs sind. Das heißt, wenn dann zum Beispiel der Therapieplan-App-Anbieter sich mit den Daten aus dem KISS das erste Mal auseinandersetzt, dann muss ich schon fragen, haben das andere Kunden noch nicht gemacht? Also sind wir da wirklich die Early Adopter? Ja. Sind wir die First Mover? Und ich finde das schon sehr fragwürdig manchmal, muss ich einfach sagen. Also das erwarte ich eigentlich auch, dass die Anbieter, weil du es ja auch gegeben hast, das Stichwort interoperabel, sich mit ihren Produkten auseinandersetzen.
Ja.
Das heißt, das sind keine Einzellösungen. Ja, ich meine, ihr macht es ja selbst. Und aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass beide Anbieter imstande sind, den gesamten Prozess zu sehen.
Ja.
Und dann wird es auch, glaube ich, funktionieren.
Ja.
Die technische Interoperabilität ist nicht das Problem.
Ja. Das ist auch ehrlicherweise so ein bisschen mein Takeaway jetzt aus 8 Jahren Recare. Wir haben ja fast 1000 Akutkliniken, die wir mittlerweile betreuen.
Mhm.
Zum Schluss muss man sich als Anbieter einfach seiner Rolle annehmen, dass es die eigene Pflicht ist, diese Probleme irgendwie für den Kunden mitzulösen und mitzudenken. Das ist nicht genug, wenn man in dieser schwierigen Branche bestehen will, sich irgendwie auf einen Standpunkt zu stellen und sagen, ach, die blöde KISS-Schnittstelle gibt mir eh nicht genug Daten oder was auch immer. Wir müssen irgendwie Lösungen finden.
Ja, also wie gesagt, also diese kollektive Unzuständigkeit der Systemanbieter, die ist auch nicht dadurch gelöst, indem du alles in eine riesige Lösung packst.
Ja.
Also Best of Breed ist der richtige Ansatz. Ich finde, das ist total notwendig. Gleichzeitig braucht es aber die Haltung sowohl auf der Klinikseite, also auf der Kundenseite, als auch auf der Lieferantenseite, dass man eben kollaborativ arbeiten muss. Und da sind genug Ansätze da. Also ich denke nur an diese ganzen 1000 Healthcare-Hackathons hier in Berlin ja auch unter anderem, veranstaltet von der Charité selber, wo wir uns immer wieder auch beteiligt haben in meiner Athos-Zeit schon, wo wir wirklich dann auch mit den Kliniken gemeinsam an Lösungen gearbeitet haben. Und da ist es aus meiner Sicht zu einfach erforderlich, dieses Mindset der Kooperationsfähigkeit sowohl auf Seiten des Lieferanten als auch auf Seiten des Kunden zu entwickeln. Dann kann was richtig Geiles daraus werden. Diese Bereitschaft ist viel wichtiger als irgendwelche Technologiestandards, weil diese Technologiestandards sind aus meiner Sicht das Ergebnis dieser Zusammenarbeit.
Ja, weise Worte.
Erfahrene Worte insofern als leidgeplagte Worte teilweise. Ja.
Glaubst du denn, dass jetzt, wo wir andere und neue Arten haben, mit unstrukturierten Daten zu arbeiten, wir eigentlich in eine Zeit kommen, wo wir vielleicht ganz anders über dieses Thema Interoperabilität nachdenken, weil wir vielleicht gar nicht mehr so, ich sag mal, die klassische H7-Fire-Schnittstelle brauchen, an der alle irgendwie jahrelang gearbeitet haben, die in der Praxis immer noch nicht funktioniert, ohne das jetzt zu sarkastisch ausdrücken zu wollen, sondern dass wir vielleicht einfach durch die Arbeit mit unstrukturierten Dokumenten sozusagen da ganz schneller andere Wege finden können, die aber zum Schluss den gleichen Output haben?
Also ich glaube, tatsächlich wäre es ja groß fragwürdig, wenn man solche HL7 oder auch FIR-Standards einfach jetzt in die Tonne kloppen würde, wenn man, wie du richtig gesagt hast, daran jahrelang gearbeitet hat. Ich glaube aber, wie gesagt, unstrukturierte Daten sind der eine Teil der Wahrheit. Auf der anderen Seite brauchst du halt eben Leadership und Standardisierung. Das heißt, du musst wissen, was willst du denn mit den Daten machen? Also prozessual, funktional ranzugehen, ist aus meiner Sicht die große Herausforderung. Eine Schnittstelle, wie ich ja eben meinte, per se ist nicht das Hexenwerk. Und auch eine KI kann ja nur so klug sein wie der Prompt, der auf sie generiert wurde, ja? Also mit dem sie quasi gesteuert wird. Und aus meiner Sicht kommt es deshalb ganz klar auf Standardisierung an. Und welche Flut von Daten, ob nun strukturiert oder unstrukturiert, ist, glaube ich, aus meiner Sicht erstmal nicht die große Frage. Die große Frage ist, was will ich mit diesen Daten machen? Daraus folgt dann die Frage, welche Daten brauche ich und wie viel davon ist unstrukturiert und wie viel ist strukturiert und wie strukturiere ich?
Ja. Und du hast gerade auch schon den Fokus auf den Prozess erwähnt. Ich finde, es ist, wenn wir die Diskussion um KI-Themen haben, es war schon immer bei Software eigentlich das absolute Kernthema, aber durch diese kleine Hype-Blase, die sich ja auf jeden Fall auch gebildet hat, glaube ich, hier in dem Bereich immer nochmal besonders wichtig auch zu betonen, dass wir eben darauf achten müssen, dass der Prozessmehrwert entsteht und die Technologie nicht zum Selbstzweck verkommt. Und für mich ist es auch so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, es gibt ja viele KI-Modelle, die so ein bisschen zu Commodity geworden sind, würde man in der Tech-Branche sagen. Also ich sag mal, sehr vergleichbar, ohne große Differenzierungsmerkmale. Und wie sucht ihr in diesem Umfeld die passenden Lösungen für euch aus?
Ich glaube, auch da haben wir wieder noch, ich meine, guck mal, wir reden jetzt gerade seit 21, reden wir über das Thema KI generell. Ja, seit dieser Zeit fangen wir vielleicht an, selber KIs in der Lebenswelt zu nutzen. Ich selber nutze ChatGPT wirklich sehr intensiv. Also muss ich auch einfach zugeben, es hilft mir unglaublich. Ja, jetzt haben wir aber das Problem, dass im Gesundheitswesen die Systeme durch Legacy-Systeme geprägt sind oder die Systemlandschaften, besser gesagt, durch Legacy-Systeme geprägt sind, die sozusagen gar nicht diese Perspektive der KI, also eines Large Language Models oder ähnlichem, bisher wirklich antizipieren. Das heißt, die sind gar nicht integriert. Und was machst du jetzt? Du fängst wieder entweder bei Null an und schiebst die ganzen Systeme beiseite und sagst, komm, wir machen es einfach mal anders. Und ich glaube, das können wir aber noch nicht sagen. Ich glaube, dass wir da in der Phase sind, wo wir gerade ganz viel ausprobieren müssen. Deshalb gehen wir bei Mediclin ja auch punktuell vor. Wir suchen uns Projektpartner für einzelne Proof-of-Concept-Projekte, probieren das dann aus. Und wenn es dann halt nichts bringt, dann lassen wir es halt. Und wenn es was bringt, dann skalieren wir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch vermessen von manchem Player, der jetzt mit dem großen AI oder KI-Logo da durch die Gegend läuft, egal ob es auf der DEMEA in Berlin ist oder auch einfach so auf den Webseiten, den Eindruck zu erwecken, dass da jetzt quasi der, ich sag's nochmal gerne, der geilste Scheiß rauskommt am Ende. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich glaube, dass man stattdessen aus den Use Cases heraus sich anschauen muss, wo sind in den Legacy-Systemen oder vielleicht auch in den noch gar nicht digitalisierten Prozessen Lücken. Wo schließe ich das? Und dann ersetze ich möglicherweise Schritt für Schritt, nicht wie beim Nokia-Thema, plötzlich das Smartphone ersetzt alles andere, sondern eher wirklich reformatorisch passiert das. Also ich glaube nicht, dass es im Gesundheitswesen über die Revolution funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass es so sein wird. Natürlich wirst du immer auch Sonderfälle haben, aber im Grunde genommen, glaube ich, wird das Schritt für Schritt passieren, dass sich Use Cases dann bewähren, erweitern und dann sukzessive vielleicht auch dann in den Klinikalltag hineinwachsen. So wird es sein. Ich glaube nicht, dass der Big Bang kommen wird. Also das glaube ich nicht.
Wenn wir uns mal andere Märkte anschauen, in den USA ist immer vielleicht ein schwieriges Vergleichsbeispiel, aber man sieht ähnliche Trends auch schon in UK oder in Skandinavien. Es gibt so ein paar Use Cases, die setzen sich ja sehr universell mit relativ hoher Geschwindigkeit in den Kliniken durch. Vielleicht das sozusagen bekannteste Beispiel, dieser klassische Medical AI Scribe, wo das Arzt-Patientengespräch aufgenommen wird, Transkription entsteht und daraus kann ich strukturierte, ich sag mal, Reports erstellen. Dennoch sehen wir in Deutschland heute diese Technologie, ich spreche jetzt mal für den Akutsektor, ja, so gut wie gar nicht. Also ja, fast null. Selbst die großen Anbieter strugglen hier enorm mhm, damit, in den stationären Bereich reinzukommen.
Ja.
In MVZ, bei Niedergelassenen, da geht das fix. Mhm. Da sehen wir auch, dass sich da in Deutschland was tut. Aber ich persönlich kenne kein einziges Krankenhaus, was das wirklich at scale einsetzt. Ja. Wie erklärst du dir das?
Aus meiner Sicht hast du die Frage ja schon fast so ein bisschen in deinem, also zumindest der sich mit dem Thema auskennt, ja fast schon doch suggestiv beantwortet und insofern dann doch eher eine rhetorische Frage. Aus meiner Sicht zeigen, ich sag's auch an der Stelle gerne ganz bewusst auch so deutlich, Programme, die vom Grundsatz her sinnvoll gedacht sind und auch Gesetze, die vom Grundsatz her sinnvoll gedacht sind, wie man quasi das Kind mit dem Bade ausschütten kann. Wenn man sich als Klinik, wir mussten es ja auch tun, wie gesagt, mit dem KZG oder jetzt im KHVVG oder ähnlichen Konstrukten auseinandersetzt, im Krankenhausentgeltgesetz jetzt in Bezug auf die Digitalisierungsabschlagsvereinbarung, kann man sich aus meiner Sicht als Praktiker, der ich als Therapeut in einer Einrichtung unterwegs bin oder als Manager, nur eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja? Also ich finde, das ist ein hohes Maß an nicht nur Bürokratie, sondern das ist der Versuch, Innovation in Form von Regulierung reinzubringen. Wie soll das gelingen? Und das Gleiche gilt für mich mit dem EU AI Act genauso. Also auch da ist es aus meiner Sicht so, ich überfordere die Akteure damit und verlange von denen, dass sie was tun. Das ist so ungefähr so, wie wenn der Mathelehrer kein Mathe kann. Ja, also ich finde, das ist eine Unverschämtheit. Ich sag's wirklich, ich finde das zum Teil eine Unverschämtheit, solche Produkte, solche Gesetze, solche Regulierungsrahmenbedingungen zu beschließen, die entweder Unsicherheit produzieren oder komplett Überregulierung bedeuten, weil ich gar nicht mehr weiß, wie passen ja, Regel A und B zusammen. Und aus diesem ja, Grunde, glaube ich, sind Anbieter, die wirklich auf Wachstum angewiesen sind, überhaupt nicht interessiert daran, im deutschen Markt sich noch überhaupt damit auseinanderzusetzen. Deshalb können wir ja dankbar sein und froh sein, dass Anbieter wie Epic sich überhaupt auf den deutschen Markt bewegen, um dort vielleicht mal Innovation zu setzen. Und das ist, da denke ich, wirklich marktwirtschaftlich aus meiner Sicht ein großes Thema, weil dadurch die bestehenden Systemanbieter sich eigentlich einrichten können und sagen können, ja, wieso? Die Verdrängung findet ja eh nicht statt.
Ja.
Und das, finde ich, ist wirklich innovationsfeindlich.
Tatsächlich, glaube ich, stellt sich damit auch die Frage, ob wir überhaupt im internationalen Wettbewerb auch noch kompetitiv sein können in diesem Bereich. Zum Schluss ist ja ein großer Teil unseres Wohlstands als Gesellschaft irgendwie daraus entstanden, dass wir in der Lage waren, mit tollen Services international erfolgreich zu sein. Und wenn ich mir anschaue, wie sozusagen aggressiv man in den USA oder in China wachsen kann in diesem Technologiebereich und wie gehemmt wir hier sind. Und das soll keine per se Anti-Rede gegen Regulierung sein. Mhm. Aber ich glaube, wenn man halbwegs objektiv auf den Status quo schaut, dann ist einfach klar, hier wächst man deutlich langsamer und das in einer absoluten Kerntechnologie. Und in der Regel startet man nun mal in seinem Heimatmarkt und wenn man es da nicht schafft, sozusagen schnell zu wachsen, dadurch Traction zu bekommen, zu iterieren, das Produkt weiterzuentwickeln, dadurch dann auch besseren Zugang zu Kapital zu bekommen, dann wird man einfach nicht wettbewerbsfähig sein.
So, ich kann ja nur 100% zustimmen und das hat auch nichts mit einem allgemeinen Deutschland-Bashing der Bild-Zeitung zu tun, sondern das hat was damit zu tun, wenn man sich das Interview anhört, ich weiß jetzt gar nicht, wie die neue Hightech-Agenda der Bundesregierung genau heißt, die sich die ja jetzt vorgenommen haben. Ich habe das Interview im Deutschlandfunk mit der Dorothea Bär gehört, die ja auch, glaube ich, aus meiner Sicht mit voller Energie und vollem Interesse und voller Neugier auch daran geht. Aber genauso wie Wildberger wird auch sie das Problem haben, wenn im Grunde genommen die Regulierungsrahmenbedingungen diese Innovation im Keim ersticken, weil eigentlich bräuchtest du eine KI, die dir hilft, die gesamten Regulierungssysteme zu durchschauen, damit eine andere KI oder eine andere Innovation überhaupt greifen kann. Ja, könnte man natürlich so tun. Aber ich glaube, das ist genau das Problem, dass wir uns hinter den Verantwortlichkeiten verschanzen, nicht bereit sind, wirklich auch mal was auszuprobieren. Und da hast du völlig recht, da bin ich ganz und gar bei dir, ist der amerikanische Weg, der in Deutschland gerne verteufelt wird, auf jeden Fall der erfolgreichere. Da bin ich von 100% überzeugt.
Zumal, glaube ich, ja irgendwie am Horizont absehbar ist, dass, wenn man das gut hinbekommt, der Mehrwert solcher Services so groß ist, dass sich diese Services auch in jedem Fall dann durchsetzen werden.
Eben, also die Nutzung, und da sind wir eigentlich bei einem weiteren Thema, was aus meiner Sicht ganz zentral in den Fokus gehört. Die wenigsten Softwareanbieter beschäftigen sich ich nehme es nochmal mit dieser Digitalisierungsabschlagsvereinbarung, mit der Frage, wie kriege ich das wirklich in die Nutzung? Eigentlich bräuchtest du dich gar nicht damit beschäftigen, wenn die Nutzung an sich auf der Hand liegt. Ja? Du brauchst nicht alle möglichen Leute zu schulen, sei denn in Usability-Themen oder so, wenn es eigentlich von sich aus den Leuten den Alltag erleichtern würde. Dann brauchst du keine umfassenden Schulungsmaßnahmen. Ja. Das heißt, die Adoption, diese Digital Adoption, würde ja eigentlich von selbst geschehen. Ja?
Ja.
Wie gesagt, Usability plus Nutzen. Wenigstens den zweiten Teil, also die Befähigung der Menschen, auch für komplexe, weil es geht ja nicht immer nur um einfache Dinge, sondern es geht ja auch schon um Fachwissen, was ich da brauche als Arzt, als Ärztin und so weiter. Aber ich muss die Leute begleiten und das ist meine Erwartungshaltung eigentlich auch an die Industrie, dass sie imstande sind, die Leute zu befähigen, das zu tun. Und wie gesagt, wenn kein Anreiz da ist, dann wird das schwierig.
Ja.
Die Leute in den Kliniken warten auf Arbeitserleichterungen. Die haben Bock, Therapie zu machen statt Doku. Aber wenn ich halt eben diese Lösungen nicht implementiert kriege, dann warte ich auch noch 10 Jahre.
Ja. Um ehrlich zu sein, das war auch so ein bisschen mein Takeaway der letzten 8 Jahre jetzt. Ich finde, man kann es auch zum Teil den Leuten gar nicht übel nehmen, dass sie so ein bisschen, ich nenne es mal, digitalisierungsverdrossen sind, weil es einfach auch so viele wirklich miserabel schlechte Lösungen gibt, die einfach kein User-Value generiert haben und eigentlich mehr Arbeit machen, weil sie nur dazu dienen, irgendwelche zusätzliche Bürokratie nochmal abzudecken. Da wird es eigentlich verständlich, dass dann auch eine gewisse Skepsis entstanden ist in manchen Teilen.
Absolut, guck mal. Also ich meine, das ist doch wirklich eine Ironie. Du regulierst, also dieses KZG gilt in 16 Bundesländern auf unterschiedliche Weise. Und du regulierst Innovation über ein solch komplexes Konstrukt, was kein Mensch wirklich ins Detail durchschauen kann. Und das ist doch offensichtlich fast schon eine Ironie, dass du über mehr Regulierung Innovation erreichen willst. Wie soll das funktionieren? Also aus meiner Sicht kann das nicht funktionieren.
Ja. Klingt sehr
defätistisch, was wir hier sagen, aber ich glaube, wir sind beide eher auf der Seite, dass wir das ändern wollen.
Gefährliche Frage dazu. Glaubst du, es gibt in ein paar Jahren noch die Patientenportale, so wie sie im KZG definiert wurden?
Wenn ich mir vorstelle, dass ich innerhalb von 5 Tagen hingehen kann und über eine richtig geile KI mir selber mal mein Patientenportal generieren kann, ist die Frage, also sind diese 10 Jahre wirklich noch so lang? Ich glaube in der Tat, dass irgendwann die großen Player, die Big Player dann doch verstanden haben, wie sie auf dem deutschen Markt Fuß fassen werden. Ich glaube, dass tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das bei dir war oder auf einem anderen Post, neulich das Zitat gelesen. Die Frage ist ja, findet die Innovation innerhalb des Regulierungsrahmens statt oder findet sie außerhalb des Regulierungsrahmens statt? Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht die einzige Frage, die wir uns stellen müssen. Sind wir bereit, unsere Regulierungsrahmenbedingungen so anzupassen, dass im besten Sinne der Marktwirtschaft daraus auch wieder Innovation entstehen kann oder wird quasi an der Stelle einfach der Regulierungsrahmen weggespült?
Ja, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen dieses Apple Watch Datenschutzparadox, gell? Dass wir in ganz vielen Anwendungsfällen hier extrem sozusagen durch eine sehr kritische Haltung viele Sachen lange Zeit nicht möglich gemacht haben. Und gleichzeitig aber trotzdem Leute über Smartwatches etc. ihre Gesundheitsdaten sozusagen in US-Clouds schicken und happy davon von dem Mehrwert profitieren. Und ich hatte da auch in dem Podcast schon ganz viele Gespräche zu. Irgendwie sind wir immer dazu gekommen, dass wir in Deutschland diesen User-Mehrwert einfach brutal unterschätzen. Ja. Wenn der Mehrwert da ist und klar ist, dann sind die Leute auch dazu bereit, Risiken einzugehen, hört sich fast schon zu viel an für mein persönliches Empfinden, aber da einfach gewisse Themen zu akzeptieren.
Der Trade-off ist unmittelbar spürbar. Der Effekt, der positive Effekt ist unmittelbar spürbar und ich glaube, dass wir wirklich entmündigen. Wir entmündigen, wir geben vor, wir würden befähigen und für Partizipation sorgen. Das tun wir nicht, indem wir nicht es zulassen, dass die Leute einfach ausprobieren können. Ich bin absolut, wie du auch das schon selber gesagt hast, absolut nicht libertär. Ich bin nicht der Meinung, dass man hingehen darf und einfach alles zulassen darf. Ich bin zum Beispiel sehr für Medizinproduktehaftung. Ich bin sehr für DSGVO. Aber bitte so konstruiert, dass am Ende des Tages es nicht als Totschlagargument verwendet wird, um Innovation zu unterbinden, die, wie du richtig sagst, an anderer Stelle ohnehin schon stattfindet.
Ja.
Und dann wird es am Ende des Tages so sein, dann hast du ein Gesundheitswesen, was quasi in der öffentlichen Hand liegt, wo irgendwelche subsidiären Player unterwegs sind. Und du wirst nebenher Systeme haben, die eben natürlich kommerziell ausgerichtet sind, die dann eben genau das alles nicht erfüllen. Ja? So, und da bin ich sehr gespannt innerhalb der nächsten 2-3 Jahre. Ich habe da ja sehr stark darauf gesetzt, dass wir wirklich jetzt irgendwie in diesem Land mal gerade durch so Geschichten wie eine schwarz-rote Koalition, die dann eigentlich die Dinge auch anpacken müsste, auch irgendwas hinkriegen. Aber so mittlerweile bin ich der Meinung, wir müssen es einfach bei uns in den Einrichtungen selber ausprobieren. Und wie gesagt, Technologie ist das eine, Prozesse das andere. Wenn das dann nicht passt, passt es nicht. Aber wir müssen es ausprobieren. Wir müssen machen.
Ja.
Das ist meine Quintessenz.
Nee, sehr gute Worte.
Ja.
Wo wir bei dem Thema sind, sozusagen, dass die Technologie sich ohnehin ihren Weg bahnt, wenn der Mehrwert da ist. Wie geht ihr oder wie gehst du mit dem Thema ChatGPT-Nutzung in der Klinik um? Ja, was man ja so schön als Schatten-KI umschreibt heutzutage.
Ja, also genau. Also da ist es entscheidend, unabhängig davon, ob es ChatGPT ist oder was ganz anderes. Das ist wie, wenn du hier nachts in Berlin am Potsdamer Platz über die Ampel gehst und keiner mitbekommt, dass du über die rote Ampel gegangen bist. So einfach ist es. Das ist genau das, was ich eben meinte. Auf der einen Seite hast du einen offiziellen Regulierungsrahmen der Organisation, dass das vielleicht nicht zulässig ist, da mit Patienten und Patientendaten da in ChatGPT zu agieren. Aber am Ende des Tages, also wie gesagt, wo kein Kläger, da kein Richter, ja. Also aus meiner Sicht geht es da aber auch um Befähigung, dass ich komme immer wieder zurück, vielleicht bin ich auch durch meine eigene Dissertationsthema so geprägt. Für mich geht es ganz stark um Mündigkeit, um Eigenverantwortlichkeit. Und wenn Pflegerinnen und Pfleger, Therapeutinnen, Therapeuten, Ärztinnen, Ärzte selber eine verantwortungsvolle Haltung haben und sagen, ey cool, ich gucke mir halt jetzt über ChatGPT typische Diagnostik zu, keine Ahnung, einer COPD an, ja. Und ich verwende dabei aber jetzt nicht die Daten der Patientinnen, Patienten, des Patienten, ja. Super. Also das kommt darauf an, das gesunde Bauchgefühl an der Stelle auch laufen zu lassen und nicht überall umfassende, wie nutze ich denn ChatGPT-Schulungen anzubieten. Ja, ja. Also ganz ehrlich, will ich eine ganze Organisation mit einem Lernvideo, wie kann ich erfolgreich ChatGPT, also das ist nicht aus meiner Sicht die Lösung. Ja. Die Lösung ist, den Leuten beizubringen, Verantwortlichkeit, und das ist unabhängig davon, ob das jetzt KI oder nicht KI ist.
Ja.
Das ist meine Haltung.
Was ich auch, obwohl bei Lernvideos und so sind, eigentlich gerade bei den KI-Use-Cases ganz cool finde, wir haben bei ReCare mit unserem KI-Agenten dem im Prinzip den Content aus den letzten 4 Jahren an so Customer-Support-Historie und Q&As und so weiter gegeben. Und ich glaube, wir werden einen ganz starken Trend dahin sehen, dass du eigentlich bei diesen KI-Anwendungen, wo du ja fast immer in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit hast, auch einen LLM-Chat einfach einzubinden, du dir einfach auch aus dieser Interaktion heraus alle Nutzungsfragen selber beantworten kannst.
Genau.
Ja. Ehrlicherweise muss man ja fast sagen, dass es schon heute eigentlich gar keine Ausrede mehr gibt, weil man eben mit ChatGPT und Co. Sich eigentlich doch die allermeisten Fragen irgendwie selbst beantworten
so
kann.
So ist es. Und deshalb finde ich es, genau, also ich bin da 100% bei dir. Deshalb ist aus meiner Sicht so die, keine Ahnung, wer das hier alles hört, diesen Podcast und schaut, aber wenn ich dann höre, dass zum Beispiel in Schleswig-Holstein einfach mal Microsoft quasi runterreguliert wird, weil man Angst hat davor, die Daten mit Donald Trump zu sharen, muss ich ehrlich sagen, Leute, ey, ihr habt den Schuss nicht gehört. Also wirklich nicht. Also ich finde es also natürlich geht es um Souveränität, natürlich geht es um auch ein Stück weit Autonomie, ja, aber das sind eh alles internationale Prozesse, ja, und wenn ich jetzt meine, in Deutschland quasi mich davor zu schützen, dass auf irgendwelchen Servern in den USA irgendwelche Daten verloren gehen, hast du es schon richtig gesagt, dann tue ich es eh den ganzen Tag, ja. Ich teile den ganzen Tag mit Apple meine Daten.
Ja,
ja, und warum sollte ich das als Klinikkunde nicht auch tun, ja? Ich bin, wie gesagt, nicht dafür, Regulierung komplett abzublasen, aber es darf nicht sein, dass wir uns selber so die Handfesseln anlegen, dass wir am Ende nicht mehr imstande sind, unseren Job zu machen.
Ja. Und ich glaube, zu dem Thema Souveränität gehört ja auch dazu, eben wettbewerbsfähig zu sein. Und die Realität ist einfach, dass in dieser sozusagen KI-Ära geht es mehr denn je um das Thema Geschwindigkeit. Und wir müssen, glaube ich, einfach akzeptieren, dass wir derzeit da auch Abhängigkeiten haben. Wenn wir kompetitiv sein wollen, dann können wir uns nicht auf diese extremen Standpunkte stellen. Und ich glaube, dass Eigentlich aber sogar, dass bei diesem Thema gar kein so großes Problem ist, weil wir ja sehen, dass diese Foundational Models eigentlich zu einer Art Commodity werden und ich gar keinen so großen Login bei diesen Modellen habe, sondern die absehbar auf jeden Fall immer durch Open-Source-Varianten dann auch austauschen kann. Ne?
Das war ja meine These, dass ich da im Grunde genommen, indem ich solche Argumente ziehe, eigentlich eher nur begründen will, warum ich am Status quo festhalte.
Ja.
Ja, und ich bin auch weit davon entfernt, irgendwie jetzt, keine Ahnung, den Kassen oder der Politik irgendwie nur einen schwarzen Peter zuschieben zu wollen, aber die Fähigkeit, nicht auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten oder der Bevölkerung zu reagieren und das quasi abstimmend mit den Füßen zu antizipieren, wird dazu führen, dass wir, wie du richtig sagst, immer mehr diese Souveränität verlieren werden. Das ist das Gegenteil von dem, was dann eigentlich, also im Grunde genommen ist es eine self-fulfilling prophecy. Ich will mehr Souveränität, erreiche aber weniger Souveränität. Und das ist ein Thema, was aus meiner Sicht die großen Softwareanbieter beschäftigen muss, wenn sie sich selber nicht damit auseinandersetzen wollen, ihr Produkt komplett, sag ich mal, von 0 auf 100 komplett zu ersetzen, dann müssen sie jetzt anfangen, sich damit, und das braucht aber dann halt auch Input von der anderen Seite.
Ja.
Und so verstehe ich mich ja, wie ich eben auch eingangs sagte, ein Stück weit als Mittler zwischen den Welten. Auf der einen Seite als Softwareversteher, sag ich mal, ne, oder Softwarelieferantenversteher und auf der anderen Seite als echter Kunde. Und ich glaube, so muss es sein. Also, dass man wirklich beide Seiten verstehen kann, damit es überhaupt zu Innovationen kommen kann.
Jetzt haben wir lange über Regulatorik gesprochen.
Mhm, ja.
Also das zweite Hindernis, was wir im Gesundheitswesen häufig haben, ich spreche jetzt vor allem mal wieder so ein bisschen aus der Akutkrankenhausbrille, sind Finanzierungsmöglichkeiten. Ja, wenn man sich so Krankenhausergebnisse anschaut, das ist so bunt gemischt von minus 5 bis minus 40 Millionen und das wirklich in einer Bandbreite, die eigentlich erschreckend ist. Wie siehst du die Finanzierungsmöglichkeit von Innovation im Reha-Bereich?
Mhm.
Geht das wirklich primär auch über Förderprogramme mit externen Subventionen oder hat die Reha derzeit noch, ich sag mal, die Möglichkeit aus dem Betriebskostenfinanzierungssystem heraus auch wirklich ein bisschen in Innovation zu investieren?
Also ich glaube, dass in der Tat ja so ist, dass die Akutversorgung noch stärker reguliert ist, um nochmal den Begriff ein letztes Mal zu strapazieren. Und ich glaube, dass tatsächlich die Reha da an der Stelle noch mehr Gestaltungsspielräume gibt und dass so Programme wie jetzt von der Deutschen Rentenversicherung eben mit der Digimed-Reha sogar dazu führen, dass ich noch ein bisschen stärker auch freier damit eigentlich agieren kann. Also wenn man sich zum Beispiel die Fördertatbestände dieses Programms anguckt im Vergleich zur KZG-Förderung, ist das einfach deutlich weniger reguliert. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Spielräume tatsächlich aus dem Erlös kommen müssen. Also ich glaube, dass am Ende des Tages auch darüber ich sonst die Anreize wegnehmen würde. Wenn ich das meine, alles wiederum mit öffentlichen Incentives zu versehen, kann das aus meiner Sicht nicht funktionieren. Dann ruhe ich mich wieder aus und mache mein Business nicht. Das heißt, der Innovationsdruck, der dann durch das eher marktliche Verhalten eigentlich käme, würde ja wieder im Keim erstickt. Und daher ist es aus meiner Sicht so, dass wir auf der einen Seite halt bei den Förderprogrammen eine gewisse größere Flexibilität haben, auf der anderen Seite aber auch neue Regimes dann eingeführt werden, die dann in der Erlösform oder Erlösstruktur sich dann niederschlagen. Das sind Themen, die aus meiner Sicht aber nicht, die sind aus meiner Sicht eher Ablenkungsmanöver. Wenn Kliniken echt Innovation machen wollen, dann ist es aus meiner Sicht so, klar, muss ich eine gewisse Erlöskraft haben. Aber wie generiere ich diese Erlöskraft? Indem ich nicht nur in irgendwelchen, sag ich mal, hier Verhandlungsgesprächen mit den Kostenträgern das sinnvoll und glaubhaft rüberbringe, sondern indem ich auch die Patientinnen und Patienten dazu bringe, tatsächlich sich auch für meine Klinik, für mein Klinikportfolio bewusst zu entscheiden. Wir haben ja in unseren Einrichtungen sehr hohe Auslastung, also das ist so. Aber dann muss ich halt auch bereit sein, als Träger vielleicht in innovative Therapieformen zu investieren. Und vielleicht gewinne ich dadurch mehr Selbstzahler. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, aus meiner Sicht, reicht es nicht alleine über öffentliche Finanzierung in dem Falle.
Ja, man könnte ja meinen, wenn man so von außen drauf schaut, dass wir in Deutschland sehr gut uns in eine Situation gesteuert haben, wo die Betriebskostenfinanzierung für viele nicht so richtig auskömmlich ist. Und man versucht das dann über Förderprogramme zu kompensieren, die aber auch wieder verpuffen, nur damit die Leute langfristig trotzdem in dieser Finanzierungsproblematik
sind. Kannst du dich erinnern, wann war das? Ich meine, irgendwann so in den 2010er Jahren gab es ja die Abwrackprämie für Fahrzeuge. Ja. Ne? Und ich denke mir manchmal, wow, cool, ist das KZG die Abwrackprämie für, keine Ahnung, Legacy-Software? Ja, also es ist wirklich ein Problem. Ich finde, wir müssten uns viel stärker damit wirklich auseinandersetzen, auch Proof of Concepts erstmal zu machen. Und wenn es dann erfolgreich ist, also wenn ich dann zeigen kann, im Projekt, es hat sich bewährt, die, keine Ahnung, Evidenz, die medizinische Evidenz ist besser geworden, vielleicht ist der Outcome besser geworden, ja, dann kriege ich vielleicht damit auch den Kostenträger in der Individualvergütungsverhandlung auch dazu bewegt, dann eben das entsprechend zu finanzieren. Es kann nicht sein, dass ich irgendwie mit dem Gießkannenprinzip tausende Mittel da über Deutschland ausschütte, ohne zu wissen, welchen Effekt hat es. Also da, wo dann wirklich mal eigentlich Messung und Regulierung stattfinden müsste, wo ich mir Ergebnisse anschaue, was hat das gebracht, das findet nicht statt. Die KHVVG, KHZG-Förderkulissen werden auf rechtmäßige Einsatz der Mittel verwertet, aber nicht auf den Effekt. Was hat es beim Patienten bewirkt?
Ja.
Das müsste gemessen werden, das wünsche ich mir.
Ja. Ich finde, das ist eh so eine Debatte, wenn man irgendwie über das System nachdenkt, kommt man immer dazu, dass man diese ganzen Anreizprobleme eigentlich nur dann in den Griff kriegt, wenn man wirklich Outcome in den Vordergrund stellt, ne? Damit es nicht mehr um Volumen geht oder irgendwelche anderen Thematiken.
Also aus meiner Sicht, wie gesagt, wir vergessen den Patienten, wir vergessen die Patientin. Wir finanzieren die ganze Zeit irgendwelche Strukturen, ohne darüber klar zu haben, wofür sollen diese Strukturen eigentlich sein. Ja? Also ich glaube, da geht, wie gesagt, ganz viel über die praktische Erprobung. Und vielleicht gibt es ja dann den einen oder anderen Effekt, Gesundheit im wahrsten Sinne des Wortes, den einen oder anderen bewährten Ansatz, der sich wirklich als nützlich erweist, der dann auch sich wirklich dann durchsetzen wird. Aber ich glaube, wie du richtig sagst, da ist so viel Scharlatanerie auch am Markt unterwegs.
Ja.
Also jeden Tag tausende von komischen Chat-Nachrichten von irgendwelchen Softwareanbietern, die meinen, dir die Welt neu, wo du mit einer einzigen Frage, die ja quasi sofort schon in eine Verlegenheit bringst. Und ich glaube, da wünsche ich mir einfach, dass, wie gesagt, mehr von der Praxis ausgeht. Also ich finde, wir haben ganz tolle Therapieleiter bei uns, wir haben ganz tolle Pflegekräfte, aber auch Ärztinnen und Ärzte, die genau wissen, was benötigt wird. Und wenn das die Anbieter können und das bewährt zeigen können, dann, glaube ich, kann daraus richtig was Cooles entstehen.
Jetzt merke ich, du sprichst ja sehr stark darüber, wie ihr auch sozusagen selber sozusagen wirklich versucht, Use Cases, Prozessmehrwerte etc. zu identifizieren. Traditionell war es ja in unserer Branche immer so, dass Innovation eher durch, ich sag mal, externe Anbieter sozusagen in die Häuser kam, einfach weil in dem alten Software-Business es eigentlich nicht möglich war, das als Leistungserbringer selber zu stemmen. Mit KI gibt es ja so ein paar Möglichkeiten, ich sag mal, ein bisschen niedrigschwelliger Sachen auch selbst zu machen. Siehst du da einen kleinen Trend, dass wir in bestimmten Bereichen vielleicht auch, ich sag mal, dann eher zu einer Make- als einer Buy-Entscheidung tendiert oder vielleicht mehr versucht, kleinere Themen selber in-house irgendwie durch intelligente Verknüpfung von Services abzudenken?
Ich glaube, die Verknüpfungsarbeit, das Steuern muss in die Organisationen. Und das ist ja eigentlich auch die Kernaufgabe von digitaler Kompetenz, zu verstehen, dass das eine mit dem anderen interdependent ist, also dass du Wechselwirkungen hast. Und da sehe ich dann schon Make im Sinne der Kompetenz, das auf Klinikseite zu haben. Die Abwrackprämie betrifft ja letztlich nicht nur die Legacy-Anbieter, sondern ein Stück weit auch die Beraterindustrie unter uns. Ja?
Ja.
Also auch da ist es ein Förderprogramm. Und auch da muss man fragen, wie sinnvoll ist das, wenn ich dann nachhaltig wirklich Veränderungen in den Kliniken herbeiführen will, wenn die Beratungsfirmen nach einem Jahr ohnehin wieder raus sind. Also auch da würde ich sagen, ist Make wirklich auf Seite der Klinik. Dann, dass diese Fäden zusammengehalten werden können, dass die Klinik im Driver Seat ist und dann halt echt auch weiß, dass A und B und C und D miteinander zusammenhängen, also quasi modular aufgebaut. Das Make selber im Sinne von Programmieren, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Punktuell mit Sicherheit ja, auch vor dem Hintergrund dieses besprochenen Regulierungsrahmens, Governance, was will ich denn eigentlich zulassen, auch vielleicht noch. Da passiert ja bei unserem Mutterkonzern Asklepios eine ganze Menge. Also das ist super spannend, das werden andere Klinikkonzerne auch tun. Aber jetzt Best-of-Breed-Lösungen also selber zu ersetzen, halte ich überhaupt nichts von, weil da sehe ich die Kompetenz definitiv auf der IT-Seite. Und da anzufangen, neue eigene Tools zu entwickeln, dafür ist die Kapazität nicht da, selbst wenn ich das dann nur noch über eine KI generieren lassen würde. Also würde ich nicht tun. Ich würde also die Steuerungsaufgabe in den Kliniken sehen. Ich würde ganz viel an Networking in den Kliniken sehen, aber ich würde nicht die praktische Entwicklung von Software in den Kliniken sehen.
Und jetzt ist es ja so, wir haben in allen Bereichen im Gesundheitswesen sozusagen einiges an Bewegung, was Strukturreform etc. angeht. Was mich nochmal sehr interessieren würde, ist, wie siehst du eigentlich so ein bisschen die Zukunft der Reha? Glaubst du, das bleibt jetzt sozusagen längerfristig bei wirklich dem, ich sag mal, traditionellen Klinik-Business? Oder glaubst du, dass jetzt vielleicht auch durch die technologischen Möglichkeiten sich da neue Wege etablieren, wie ihr als traditioneller Leistungserbringer auch auf eine andere Art und Weise Patientinnen und Patienten versorgt?
Hospital at home oder meinetwegen auch Rehabilitation at home ist aus meiner Sicht nach wie vor Zukunftsmusik, solange das Personal noch da ist und solange ich quasi noch genügend Vergütung habe, um solche Strukturen wie eben Bausubstanz in den Kliniken zu erhalten. Aus meiner Sicht wird das dann sich verändern, wie in der Pflege, also wie in der Langzeitpflege, also Altenpflege, wird es zunehmend dann mehr ambulantisiert werden, wenn ich mir diese Strukturen sukzessive nicht mehr leisten kann. Und dann findet der Wandel, glaube ich, wieder mal eher marktlich gesteuert von selbst statt, weil ich an der Stelle Geld aus dem System ziehe und quasi wie so das persönliche Budget in der Behindertenhilfe, die Leute, und ich finde das auch menschenbildmäßig, finde ich das völlig richtig und bin da voll an der Auffassung, dass das viel stärker passieren müsste. Ne? Also eine Teilhabe den Patientinnen und Patienten selber zu ermöglichen, darüber zu entscheiden. Dann glaube ich, wird ganz viel Veränderung passieren. Natürlich wird es auch technologische Veränderungen geben, in den Therapieformen wird Technologie einziehen. Aber ich glaube, das große Thema lebensweltliche, ambulantisierte Rehabilitationsstruktur wird ein Thema werden. Weil ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Wir haben irgendwie so eine komische Mittelwegperspektive gewählt in Deutschland. Auf der einen Seite wollen wir keine dänischen Strukturen, wo ich gigantische, sag ich mal, Megakliniken habe, in denen alles stattfindet, dafür vielleicht mit mehr Exzellenz. Ich rede nicht von dem National Health Service in UK, sondern ich rede schon von einem ordentlichen Qualitätslevel. Und auf der anderen Seite aber auch nicht richtig in den lebensweltlichen Strukturen, sondern wie so eine Art, keine Ahnung, Zwischenkompromiss schaffe ich mittelgroße Kliniken, die in der dezentralen Versorgungsstruktur aber nicht exzellent sind. Und ich verstehe unsere Aufgabe darin, zum Beispiel dann auch für einzelne Indikationen diese Exzellenz vielleicht zu entwickeln, eben durch KI-basierte, evidenzbasierte Unterstützungssysteme. Und dann spielt es aber keine Rolle mehr, ob das Ganze dann in einem ambulanten oder in einem stationären Setting stattfindet. Wichtig ist halt das, was bei rauskommt. Und ich glaube, wenn wir uns nicht vorstellen, dass es, wie gesagt, dieser Kurschatten ist, den man sich typischerweise mit einer Reha verbindet oder der, sag ich mal, Rettungsring, ja, der im Schwimmbad irgendwo in so einem Reha-Schwimmbad liegt, sondern dass da wirklich intensiv am Patienten, an der Patientin gearbeitet wird, kommen wir gar nicht mehr umhin, um personifizierte Medizin auch zu machen. Und da ist es aber dann spielt es keine Rolle, ob das Ganze in der Reha im wahrsten Sinne, also in der stationären Reha stattfindet oder darüber hinaus oder vielleicht auch mal phasenweise 2 Wochen in der Klinik, dann 2 Wochen zu Hause, abhängig vom individuellen Genesungsverlauf. Ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir uns wirklich an der, ich finde, das ist eine Menschenbildfrage, an der individuellen Salutogenese des Einzelnen und nicht an Strukturen orientieren.
Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung.
Das weiß ich.
Ich würde aber, wenn wir jetzt bei diesem Qualitätsaspekt sind, auch gerne nochmal ein bisschen tiefer eintauchen und vielleicht auch nochmal ganz naiv die Frage stellen, wie qualitätsorientiert ist die Reha heute wirklich? Mhm. Also ich weiß, die DRV, die hat ja verschiedene Qualitätsmetriken, die sie da erhebt und die auch einen gewissen Impact haben. Gibt es heute in der Breite schon auch qualitätsbasierte Vergütungsverträge?
Ja, also diese KTL, diese Leitlinien, die ein bisschen so an die DRGs erinnern, aber nicht wirklich, die sind ja sozusagen ich glaube, das ist langsam nicht mehr zu hören, aber wieder aus meiner Sicht eher so ein fauler Kompromiss. Nur so halb Measurement und irgendwie auch nicht. Ja, also das ist ein Ansatz, da eine Brücke zu schlagen, wenn man aber da zum Beispiel, wir machen ein Projekt jetzt auf in der Medizinentwicklungsstrategie, wo wir wirklich dann auch, wie du es ja auch schon gesagt hattest, alltagsbezogene Sensorik versuchen dann auch in die klinischen Behandlungsprozesse zu integrieren. Das ist ein Projekt, was wir jetzt gemeinsam mit einer Hochschule angehen werden. Das wird mega spannend, das dann vielleicht mal einem Vergütungsträger zu erklären, warum er dann vielleicht auch hingehen sollte, das mal belohnen sollte, im Sinne von daran die Vergütung koppeln sollte. Solange das nicht gesetzlich passiert, kann es aus meiner Sicht nur durch die Einrichtungen selber passieren, sozusagen als Add-on. Ich meine, du kennst diese ganzen komischen Employer-Branding-Maßnahmen. Ja, hier bei uns wird Reha groß geschrieben mit Erfolg. Der Patient, die Patientin wird doch selber mit ihrem Gesundheitsstatus aus meiner Sicht da wiederkommen oder das empfehlen, wenn sie wirklich sich danach besser fühlt. Es gibt doch nichts Besseres, als sich besser zu fühlen nach so einer Reha.
Ja.
Und selbst wenn ich eine innerliche Kündigung mehr oder weniger meinem Arbeitgeber ausgesprochen habe, weil ich dann auf irgendwelchen DRV-Tickets laufe und eigentlich nur quasi BU werden will, habe ich doch ein Interesse daran, mich gut zu fühlen. Ja,
absolut.
Und so, und aus meiner Sicht, deshalb sage ich immer wieder, es ist eine Menschenbildfrage. Ich muss imstande sein, die Strukturen so zu bauen, dass am Ende des Tages die Patientin, der Patient etwas erreicht hat dort. Und wenn wir das schaffen, das ist aus meiner Sicht auch keine Geldfrage, sondern eine Frage der Organisation.
Ich paraphrasiere das nochmal ganz idiotensicher für mich selbst.
Mach das.
Heißt also, eigentlich habt ihr sozusagen das Standardvergütungsthema und dann müsst ihr als Leistungserbringer quasi auf die Kostenträger zugehen und eigentlich dafür pushen, dass dann nochmal Individualvereinbarungen, die so einen qualitätsorientierten Charakter haben, quasi on top kommen.
Das wäre jetzt, wie gesagt, nur noch ein bisher relativ kleiner proportionaler Anteil bisher in der Vergütungsstruktur. Aber perspektivisch glaube ich, je mehr ich darüber Erfolg nachweisen kann und auch die Kosten der Kassen vielleicht reduzieren kann, desto mehr wird auch die Bereitschaft aus meiner Sicht steigen, das zuzulassen.
Zur Umsetzung da mal gefragt, was ist aus deiner Sicht ein geeigneter Mechanismus, vielleicht diese Qualitätsthemen auch zu messen? So, wir haben in anderen Ländern ja zum Teil die Situation, dass sich Prompts relativ stark durchgesetzt haben, ist in Deutschland, glaube ich, nie so richtig groß geworden. Mhm. Wie denkst du darüber nach?
Also auch da sind wir ja wieder beim Thema, ist das, was da gemessen wird, überhaupt valide gemessen?
Ja,
also ist der Patient, die Patientin überhaupt imstande, ihre eigene, sag ich mal, Genesung besser zu beurteilen? Ich glaube, dass wir über so Fragebögen-Tools, dass die Standalone laufen, darf nicht sein. Das ist ja das, was ich eben meinte. In der integrierten Systemlandschaft muss so ein Feature gekoppelt sein mit dem KISS, also mit den objektiven Daten und auch den Verwendungsdaten vielleicht im Nachfolgesetting, ob das dann jetzt in der ambulanten Physiotherapie ist oder was auch immer. Das heißt, ich brauche Verlaufsbeobachtungen und aus meiner Sicht geht das dann schon in die richtige Richtung, dass ich diese Prems und Proms-Geschichten dann in die Fläche bringe, wenn das mit verobjektivierten Daten kombiniert ist. Das macht es halt spannend. Und da sind wir ja genau wieder beim Thema der Interoperabilität, der Integrationsfähigkeit, dass am Ende des Tages eben in einem Arztbrief nicht nur drinsteht, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal auch an der Stelle sehr persönlich erzähle, im guten Allgemeinzustand entlassen und zwei Tage später war mein Vater tot. Also muss man sich natürlich schon fragen, wie kann das bitte sein?
Ja.
Also da ist ja offensichtlich im Datenvolumen wirklich was richtig schief gelaufen. Da ziehe ich übrigens meine persönliche Motivation her, durch solche Vorfälle im eigenen Umfeld, dass du einfach sowas besser machen willst. Und dann, glaube ich, wäre die Kombination aus eben objektivierten medizinischen Daten, Proms, Prems, das wäre eigentlich dann das Maß aller Dinge. Und das setzt aber voraus, dass du integrierte Systemlandschaften hast.
Ja. Leider gibt es ja so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze da noch ein bisschen auf sich warten lassen könnte.
Wie gesagt, du kannst es ja nicht ändern. Du musst also punktuell anfangen.
Ja.
Und wenn es dann einmal so, wie gesagt, ich war heute 4 Stunden oder sowas, bevor ich hierher gekommen bin, mit mehreren Anbietern und Kliniken in einem Termin, wo wir wirklich 4 Anbieter versucht haben, aufeinander zu friemeln, sag ich mal. Ja. Aber das ist meine Erwartungshaltung. Wenn ich das nicht schaffe und nur punktuell einzelne Dinge tue, die nicht mit der Unternehmensstrategie oder nicht mit der, sag ich mal, Mission des Unternehmens zu tun haben, dann kann ich es auch nicht, dann kann ich es auch lassen aus meiner Sicht. Das ist also mein Ansatz zu sagen, komm, wir machen das Strategische und das Operative Konkrete so zusammen, dass quasi in einer Klinik, wo auch immer, in Deutschland nachweislich erfolgreich Dinge ausprobiert worden sind, die dann zu den anderen Sachen passen und daraus entsteht dann eben ein Baukasten, den du verwenden kannst. Übrigens, der uns ja von uns sehr geschätzte Akira Ponset, der macht das ja genau, dass er sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Wie ist ein Toolkit aufzubauen, dass ich also die Kliniken befähige, sowohl als auch zu machen. Also einzelne Projekte erfolgreich einzuführen, die dann aber in die gesamte Strategie passen. Und ich glaube, da sind solche Ansätze wie von der Charité-Implementierungsforschung super hilfreich, weil daraus können wir lernen. Da geht es auch wieder um Evidenz. Also nur dann, du hast völlig recht, eigentlich stehen wir wie, krass, wie eine Ochs am Berg. Aber es gibt ja keine Alternative, als es so auszuprobieren, weil die Alternative ist, es bleiben die Strukturen, wie sie sind.
Ja. Als abschließende Frage, wenn wir jetzt sozusagen nochmal alles subsumieren, mit den Möglichkeiten, die sich jetzt gerade so auftun, was wäre so dein Ziel fürs nächste Jahr in der Umsetzung wirklich zu bewegen?
Für mich persönlich ist es unglaublich ermutigend und auch einfach auch schön, wenn ich von unseren Klinikgeschäftsführern, von unseren Standortverantwortlichen für Therapie erlebe, ey cool, wir finden das richtig, was du da dir überlegt hast. Lass uns das ausprobieren. Wir machen mit. Das ist das, was ich mir wünsche, dass im Grunde genommen in der Fläche Akteure aus ihrer, vielleicht auch ein Stück weit, wie du es eben sagtest, Digitalisierungsmüdigkeit oder vielleicht ist es auch eine Innovationsmüdigkeit, aufwachen und sagen, hey, komm, wir versuchen es jetzt. Und wenn das gelungen ist, Ende 26, ein paar von diesen derzeit noch Papiertigern, die vielleicht auch zum Teil jetzt schon im Proof of Concept sind, aber zu skalieren, ja, das wäre der Hammer. Und dann stelle ich mir vor, dass wir solche Dinge, egal ob wir jetzt bei welchem Träger auch immer arbeiten, miteinander teilen, also deshalb auch so Podcasts wie hier, wo einfach auch ein Stück weit offener Diskurs möglich ist, zu sagen, ey cool, guck mal, ich habe noch nicht den Stein der Weisheit gefunden, wie können wir das miteinander teilen? Das wäre geil, das ist Offenheit, das wäre der Hammer. Also für mich persönlich wäre es geil, wenn wir in Ende 26 5, 6 Projekte wirklich in die Fläche gebracht haben. Das wäre klasse.
Dann, Christian, drücke ich dir da ganz kräftig die Daumen bei. Ich glaube, zum Schluss ist es auch so ein Beweggrund, warum ich den Podcast hier mache. Ich glaube, wir müssen in Deutschland manchmal auch einfach ein bisschen lauter sein, ja, ein bisschen amerikanischer, so ein bisschen in der Art und Weise, wie wir sozusagen Content verbreiten, wie wir sozusagen über unsere Projekte sprechen, um einfach auch aus dieser, ja, vielleicht in der Branche ein bisschen geschaffenen Müdigkeit in manchen Bereichen jetzt wieder mit voller Energie durchzustarten, weil einfach gerade halt auch diese besondere Opportunity durch die ganzen neuen Technologien da ist.
Ja, genau. Also ich glaube auch, also wenn wir es nicht machen, wer macht's dann? Ja. Also ganz ehrlich. Und so ein paar Leute wie du, die, glaube ich, tragen dazu bei, dass da ganz viel Dynamik drin ist. Deshalb danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, du, ich danke dir. Dann viel Erfolg und bis ganz bald hoffentlich nochmal.
Danke dir.
Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald!